fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Alexander Tock und präsentiere euch heute eine neue Folge von Leichtfüßig, dem Podcast von Hightech Fuß und Barfuß Schuh. Und bevor ich meinen heutigen Gast begrüße, möchte ich einen kurzen Dank dalassen an Ralf Baumgarten. Der hat mir nämlich empfohlen, meine Anmoderation zu ändern und meinen Namen ruhig mal zu erwähnen, weil er festgestellt hat, dass ich in 100 und ein paar zerdrückte Folgen irgendwie nie meinen Namen nenne, mein Name nicht im Logo auftaucht und nur wenn man lange, lange sucht, auf der Internetseite von Podigy meinen Namen zum Podcast finden kann. Lieber Ralf, vielen Dank für den Hinweis. Es ist mir nicht aufgefallen. So, nun aber zur heutigen Folge. Die heutige Folge habe ich mir überlegt, möchte ich gerne über fehlerhafte Diagnosen sprechen. Und zwar explizit natürlich rund um den Fuß. Ja, und wer ist da besser geeignet, mit mir darüber zu sprechen, als derjenige, der mit diesen Diagnosen dann häufig arbeiten muss? Herzlich willkommen, Patrick von der Gehwerkstatt. Hallo.
Ja, hallo und vielen Dank wieder für die Einladung.
Ja, immer wieder gerne. Ja, vor allem, weil, ich sag mal so, wir beide sind ja auch regelmäßig in dem Workshop Menschen begegnet, die genau dieses Problem haben oder hatten, dass sie vom Arzt mit einer fehlerhaften Diagnose zu dir gekommen sind oder tatsächlich im Workshop erst erfahren haben, dass ihre Diagnose vermutlich nicht ganz so hinkommt, wie der Arzt es ihnen denn gesagt hat. Und wo wir gerade dabei sind, wer Interesse an einem solchen Workshop hat, der guckt beim Patrick auf der Webseite vorbei, da werden die neuen Termine immer angekündigt. Ja, Patrick, war so ganz aus dem Nähkästchen geplaudert, ne? Fehlerhafte Diagnosen, Seltenheit oder leider viel zu häufig?
Ja, leider viel, 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 viel zu häufig. Also das ist schon, ich sag mal, ein Großteil der Versorgung mit den Patienten, die ich habe, mit Hilfsmittelversorgung, ist oftmals eine falsche Diagnose oder eine fehlerhafte Diagnose auf jeden Fall. Falsch würde ich jetzt nicht sagen, aber fehlerhaft, definitiv.
Ja, zuletzt hatten wir ja, ich sag jetzt mal, einen sehr direkten Fall davon mit meiner Frau. Waren wir nämlich beim Patrick. Meine Frau hatte einen leichten Arbeitsunfall, hat danach Schmerzen im Fuß gehabt, war beim Orthopäden. Ich nenne den Namen vorsichtshalber mal nicht. Der hat nämlich als erstes schon angefangen, den falschen Fuß zu untersuchen. Nachdem sie gesagt hat, der rechte Fuß tut weh, hat er den linken untersucht. Da fing es schon mit an.
Ja.
Ja, und stellte dann die Diagnose Knicksenkspreizfuß, wo sich irgendwie der akute Schmerz natürlich nicht draus ergab, fand ich. Als meine Frau dann wiederkam, habe ich gesagt, never ever. Und dann waren wir bei dir. Ja, und vielleicht kannst du mal kurz berichten, wo wir dann tatsächlich nach deiner Analytik wohl eher rausgekommen sind.
Ja, also wir haben uns ja dann die Füße mal angeguckt. Wir haben eine kleine Ganganalyse bei uns im Laden ja auch mal durchgeführt, haben uns die Füße angeschaut, einen Abdruck gemacht und haben mal geschaut. Ja, die Diagnose, die auf dem Rezept stand, die war eigentlich quasi so überhaupt nicht da. Sie trägt ja auch schon seit vielen Jahren Barfußschuhe mittlerweile. Ja. Und da konnte ich mir zum Beispiel einen Knick-Senkfuß eigentlich überhaupt nicht vorstellen, weil sie ja die Füße eigentlich schon relativ gut trainiert hat. Das passte schon mal nicht, ne? Ja. Ja, und die Probleme, die kamen halt ja durch den Arbeitsunfall, den sie ja im Endeffekt hatte. Fehlbelastung hinterher, falsches Auftreten im Endeffekt danach. Und ja, ich glaube, mittlerweile hat sie es ganz gut wieder in den Griff, meine ich, oder?
Ja, mittlerweile ist sie wieder schmerzfrei und das nach relativ kurzer Zeit, also keine zwei Monate vergangen. Ja, ja.
Ja, und dann hat sie dich ja als Trainingspartner direkt den richtigen an der Seite gehabt im Endeffekt.
Ja, so ist es. Ja, und interessanterweise, um das mal so ein bisschen klarzustellen, wir sind hinterher eher bei einer Tendenz zum Hohlfuß gewesen, als ein Knicksenkspreiz, also in die völlig gegenläufige Richtung. Und was es für mich halt noch schlimmer gemacht haben, Patrick und ich hatten beide unabhängig voneinander den Verdacht auf ein Mortenneurom, bedingt durch das erlittene Trauma bei dem Unfall. Und Vor dem Hintergrund fand ich halt die Diagnose Knicksenkspreizfuß doppelt problematisch, weil ein Fuß mit Mortenneurom dann noch mit einer Druckauflastung im Plantarbereich zu belasten, halte ich jetzt mal für richtig kompliziert, würde ich mal so behaupten.
Genau so ist es. Und wenn sie damit jetzt aber zum normalen Schuhtechniker oder Sanitätshaus gegangen wäre, hätte sie einfach ohne Wenn und Aber einfach ein paar Einlagen bekommen und dann wahrscheinlich irgendwo mit Druck, Pilotte, Co. einfach standardmäßig, wie es halt viele Firmen immer so machen, ne? Weil die
Ja.
wenigsten machen sich ja wirklich viele Gedanken dazu, was sie da überhaupt versorgen, ist das Problem.
Ja. Hast du eine Idee, wie es dazu kommt? Also bevor wir jetzt auf die Diagnose, wieso beschäftigen sich diejenigen, die dann mit dieser Diagnose weiterarbeiten, auch so wenig damit eigentlich, was sie da tun?
Ja, das Problem ist häufig, dass es sehr große Häuser sind, ne? Also in der Regel bei großen Sanitätshäusern ist das ja eine riesen Befehlskette. Das heißt, der eigentliche Gründer davon, der mal die Idee hatte, so wie ich jetzt im Endeffekt mit meiner Firma, der hat ja gar nicht mehr großartig viel unten mit der Beratung zu tun, weil die einfach so enorm gewachsen sind. Und dann haben die natürlich irgendwelche Mitarbeiter da sitzen, weil heute sind wir halt alle froh, wenn wir irgendwie Mitarbeiter noch bekommen, gerade Fachleute und die kriegen dann halt von oben immer weiter vordiktiert, bei dem und dem Rezept bitte einfach nur das machen, das muss schnell gehen, wir verdienen nicht viel an so einer Einlagenversorgung, das muss schnell abgewatscht werden. Standard F, wir haben Modell A, B, C, bei Diagnose A, B, C kommt das Modell dahin und dann muss das so abgesetzt werden und da haben die auch gar nicht die Berechtigung, sich noch irgendwelche Gedanken dazu zu machen, weil da dauert es nicht lange, dann kommt der Vorgesetzte oder der Geschäftsführer, kommt rein und sagt, da vorne wartet schon der nächste Patient, ne, damit schnell weitergeht. Und das ist ja sowas, was ich zum Beispiel mit meinen Patienten gar nicht mache und ich auch meinen Mitarbeitern sage, nehmt euch die Zeit, guckt euch die Füße bitte an, macht eine vernünftige Beratung. Klar, die darf auch nicht eine Stunde dauern, ne, weil irgendwo ist natürlich das Budget da auch limitiert und ich glaube, die meisten Kunden möchten da auch nicht unendlich viel für bezahlen. Und wir versuchen, die Preise auch immer relativ gering zu halten. Und bei großen Sanitätshäusern, da ist einfach massiver Kostendruck hinter.
Ja, klar.
Aber wenn ich da 8 Filialen habe mit 300 Mitarbeitern und Co., das ist halt eine wahnsinnige Summe, die ich im Monat da verdienen muss, damit ich alles finanziert bekomme, ne?
Ja, klar.
Ja, und da ist natürlich dann so ein Rattenschwanz. Und da Einlagen ja heute leider von Ärzten sehr, sehr häufig verordnet werden, ohne sich wirklich den Patienten anzugucken, auch da, weil die halt so viele Patienten mittlerweile haben und einfach nur noch schnell durcharbeiten müssen und leider auch nur eine geringe Kostenpauschale pro Patient pro Quartal bekommen, haben die gar keine Zeit, um sich das wirklich 100% genau anzugucken. Kann man denen auch nicht verübeln, weil auch die sind halt ein Wirtschaftsunternehmen, so eine Arztpraxis. Die müssen halt auch gucken, wie die das Geld irgendwie verdienen. Und da hapert es dann schon dran. Ne?
Ja gut, jetzt können wir natürlich so ein bisschen die Hoffnung hegen, dass diese Kostenpauschalen, das soll ja irgendwie aufgeweicht werden. Ich habe es tatsächlich nur so rudimentär verfolgt. Aber sollte das aufgeweicht werden, vielleicht haben wir da dann ja das Glück, dass die Ärzte mal wieder richtig hingucken.
Ja. Das fängt ja jetzt gerade bei Hausärzten an. Da ist das ja so ein bisschen mit dieser Budgetierung gelockert worden. Für Fachärzte gilt das aber zum Beispiel erstmal noch nicht.
Ah, guck, siehst du, da weißt du auf jeden Fall besser Bescheid als ich.
Ja,
Aber
ja, ja.
du bist auch näher dran am Arzt, was das so angeht. Du arbeitest mit denen regelmäßig zusammen.
Richtig.
Die Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist tatsächlich, warum kommt es überhaupt zu diesen Diagnosen? Und jetzt ganz unabhängig davon, dass die wenig Zeit haben, nicht richtig hingucken, weil das kann man zum Beispiel dem Arzt, der sich meine Frau betrachtet hat, jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Also er hat sich das angeguckt, er hat betrachtet, hat sich, naja, die maximale Zeit genommen, die er für sie als Patienten hatte und ist trotzdem zu einem völlig falschen Schluss gekommen. Aber warum? Das erschließt sich mir immer nicht. Warum kommen so oft Ärzte zu einem falschen Schluss oder führen schon die Diagnose nicht korrekt durch? Hast du da eine Idee?
Also ich glaube, gerade bei den jüngeren Fachärzten, die da auf den Markt kommen, dass einfach das nötige Fachwissen in diesem Bereich zumindest fehlt. Ne? Ich glaube, dass die Fachärzte früher einfach eine ganz andere Ausbildung genossen haben. Das ist ja in allen anderen Berufen genau das Gleiche. Das heißt, ein super Handwerker gibt seine Erfahrung ja weiter an die nächste Generation. So, wenn der aber nur die Hälfte davon aufnimmt, gibt er auch nur die Hälfte weiter an seine nächste Generation. So, es verschwindet halt immer mehr Fachwissen und wenn ich nicht jemanden habe, der da voll hinterhängt und Bock darauf hat, sich auch freiwillig selber noch weiterzubilden, um einfach ganz anderen Ansatz zu haben, dann scheitert es genau da an diesem Punkt, ne? Es gibt ja dazwischen ein paar Ärzte, die wirklich super sind, ne?
Ja, das
Ja,
stimmt, klar.
da kennen wir ja auch ein paar, ne? Also wo man weiß, der macht eine super ordentliche Diagnose, der kümmert sich vernünftig. So, aber der macht das zum Beispiel nicht in der normalen regulären Behandlungszeit. So, der bietet dir dann noch mal an, Zusatzkurse zu machen oder Zusatztermine zu buchen, die du selber zahlen musst.
Ja, was natürlich echt ärgerlich ist, dass sowas von der Kasse nicht getragen wird. Ja, also wir sprechen hier über unsere Gesundheit oder teilweise auch über Gesundheitsvorsorge. Und aus meiner Sicht könnten sich die Kassen eigentlich sogar noch richtig Kosten sparen, wenn sie an der Stelle ein bisschen mehr Kosten im Vergleich zur normalen Behandlung akzeptieren würden. Ja? Also,
Richtig.
was kostet so eine Einlage für eine Versicherung, wenn so ein Standard-Einlagending
Ja,
einfach?
hängt halt ein klein bisschen auch wieder vom Rezepttext ab. In der Regel so zwischen 68 und 100 € kriegen wir von den Krankenkassen dafür.
Ja.
Ja, aber da ist es auch immer abhängig, was schreibt der Arzt drauf. Es gibt ja verschiedene Arten der Einlage, welche Zusätze kommen damit drauf. Ne? Also das
Ja.
ist nicht viel.
Ja.
Weil dann muss ich das Ding ja auch noch herstellen. Das heißt, ich habe einen Einkauf für das Material, der so zwischen 10 und 25 € mindestens liegt für den Rohling. Dann habe ich aber noch Zusatzmaterialien, Polster, die mit draufkommen, Arbeitszeit, ne? Also im Normalfall müssten wir für eine gute Einlagenversorgung, wo ich mir auch wirklich Zeit für nehmen kann und das ordentlich machen kann, 140 bis 160 € mindestens bekommen.
Okay.
Dann
Jetzt
habe ich eine perfekte Hilfsmittelversorgung.
machen wir mal für die Krankenkasse kurz eine Durchschnittsrechnung auf von, die bezahlen 100 € im Durchschnitt für eine Einlage. So, jetzt müssen die zwei, glaube ich, schon machen, ne? Immer
Oh ja.
grundsätzlich. Zwei pro Jahr, also sind schon mal 200 €. So, sind 200 € alleine im ersten Jahr, wo die Diagnostik stattfindet. Jetzt, wir können es ja ruhig sagen, ne? Den Dr. Matthias Manke, unseren Revierdoc, den wir hier ja auch schon mal im Interview hatten. Matthias bietet an eine extra Fußsprechstunde. Und dann nimmt er sich tatsächlich eine Stunde Zeit fast mit einer expliziten Diagnostik, Überganganalyse und so weiter und so fort, zusammen mit einem Orthopädie-Schuhmachermeister. Und die beiden schauen sich das ganz konkret. Das kostet 100 € und wird nicht von der Krankenkasse getragen. Würde die Krankenkasse eine solche Diagnostik tragen und am Ende würde rauskommen, eine Einlagenversorgung ist überhaupt nicht notwendig, würde die Krankenkasse unterm Strich 100 € sparen, schon alleine im ersten Jahr. Plus die Folgekosten, die natürlich, ne, jedes Jahr 200 € neue Einlagen. Und vor dem Hintergrund muss man sich echt an den Kopf packen, warum machen die Versicherungen sowas und warum machen sie es nicht einfach ordentlich?
Das ist richtig.
Ja.
Ja,
Ne?
aber da steckt halt auch mittlerweile ein Milliardengeschäft hinter, ne? Das heißt,
Absolut.
ja, du musst zweimal im Jahr zum Arzt gehen, der kann zweimal pro Jahr oder dann 2 Quartale quasi für dich abrechnen. Dann geht er weiter zum Sanitätshaus oder zum Orthopädie-Schuhtechniker, der kriegt dann auch zweimal seine Einlagen bezahlt, plus Aufzahlung oder Co. Ne? Und so geht das ja immer weiter. Ja, und dann haben wir halt viel zu viele Patienten, wo man eigentlich gar keine Einlagen machen müsste, die aber trotzdem welche verordnet kriegen, was eigentlich völlig über ist. Ja.
Ja.
Es gibt genug Patienten, die brauchen es, da ist es definitiv notwendig. Ja, da ist es dann auch sinnvoll. Da könnte man auch überlegen, ob die eher mal 3 oder 4 Paar pro Jahr brauchen, damit sie vernünftig ausgestattet sind. Aber das hängt ja auch wirklich von den Diagnosen und der Krankheit und der Zustand des Patienten im Endeffekt hinterher ab.
Ja, klar. Ich wollte noch mal auf, weil wir jetzt eigentlich so ein bisschen im Flow woanders hingedriftet sind, aber ich wollte noch mal kurz zurückgehen auf das Thema Arzt und Arztwissen. Was sagst du denn? Also ich kritisiere immer wieder, dass Ärzte nicht in der Lage sind zu sagen, habe ich keine Ahnung von.
Ja, sehe ich, glaube ich, auch so. Ich glaube, das hat aber einfach mit dem Ruf des Arztes zu tun, ne? Weil ein Arzt ist in der Gesellschaft, glaube ich, hoch angesiedelt und man hat dann das Gefühl, wenn es einer wissen muss, dann der Arzt. Ja,
Ja.
und der möchte sich dann ungern anmerken lassen, dass er vielleicht in dem Bereich gerade keine Ahnung davon hat. Und anstatt dann mal zu sagen, okay, wir holen uns jemanden aus dem Fach dazu, der das vielleicht ein bisschen besser beurteilen kann, bevor ich jetzt hier eine abschließende Diagnose sage, aber das passiert meistens leider nicht.
Ja.
Ja. Das ist aber zum Beispiel so ein Punkt. Ich habe ja viele Jahre im Krankenhaus im Münsterland gearbeitet. Da hat das zum Beispiel so nicht stattgefunden. Das heißt, wenn ein Arzt gesagt hat, da habe ich wirklich keine Ahnung von, da holen wir uns jetzt mal einen Profi noch dazu aus der orthopädischen Werkstatt, dann ist einer von uns mit da hochgegangen. Wir haben uns zusammen den Patienten angeguckt, haben zusammen überlegt, was wäre da eine sinnvolle Versorgungsmöglichkeit, um die Problematik des Patienten irgendwie zu beseitigen, und haben dann zusammen entschieden, was hat er wirklich? Was können wir machen? Und das war perfekt. Also das war wirklich ein Traum. Das hat wirklich Spaß gemacht, einfach da in Hand und mit den Ärzten zu arbeiten. Die sind auf uns zugekommen, wir konnten auf die zukommen. Das war super. Und das würde ich mir in der freien Wirtschaft einfach auch viel, viel häufiger wünschen heute.
Ja, ich würde mir auch einfach, ich sage jetzt mal, bei mehr Ärzten die Eier in der Hose wünschen, zu sagen, habe ich keine Ahnung von, ich habe mich auf XYZ spezialisiert. Ne? Und das hab ich tatsächlich auch am eigenen Leib erfahren müssen. Und glücklicherweise bin ich dann genau an so einen Arzt auch geraten, der die Eier in der Hose hatte, zu sagen, lasse ich die Finger von. Oh, ich habe mir im Ellenbogen die Bänder abgerissen, das Innenband sogar knöchern ausgebrochen aus dem Unterarm. Und die Unfallchirurgin im ersten Krankenhaus hat gesagt, oh, das ist ein Golferarm, geh mal ein bisschen Elektrotenztherapie über einen Orthopäden verschreiben lassen, tralala. Ja, und der Orthopäde hat daran Zweifel gehabt. Der Physio hat daran Zweifel gehabt und beide haben mich dann gebeten, hol dir mal eine Zweitmeinung. Und jetzt wird es nämlich spannend. Der von der Zweitmeinung, der hat sofort gesagt, ich glaube, da ist viel mehr kaputt, aber Ellenbogen gehe ich nicht dran. Ich bin Kniespezialist, Hüfte mache ich auch noch, aber Ellenbogen, nicht meine Baustelle. Und hat mich zu einem wirklichen Ellenbogenspezialisten geschickt und der hat es auch vernünftig diagnostiziert und vernünftig operiert und hinbekommen. So, und genau das erwarte ich mir eigentlich. Unsere Orthopäden sind im Regelfall Spezialisten für gewisse Körperregionen. Und wenn ich dann von irgendwas eben keine Ahnung habe, dann sollte ich das einfach auch sagen können und sagen können, pass auf, ich habe mich spezialisiert auf A, ich mache nicht B. Ich rufe nicht einen Maurer an und sage, mach mir die Elektrik. Dann sagt er auch, ich kann nur mauern, ich kann nicht Elektriker.
Richtig.
So, warum geht das in unserem Gesundheitsversorgungswesen nicht? Das ist ja noch perfider eigentlich, finde ich, oder?
Ja, sehe ich genauso. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass die diesen Wahnsinnszustrom einfach haben und wir wahrscheinlich zu wenig Fachärzte in Deutschland haben.
Ja, das ist natürlich auch ein Problem. Und es sind, ja, gerade was Fachärzte angeht, findest du nicht nur wenige, sondern meistens sind sie in relativ großen Praxen mit drei, vier Ärzten, vielleicht sogar mehr. Und da strömt natürlich ordentlich Peoples rein. Und
Wobei ich finde, ja, diese größeren Praxen, wo drei, vier, fünf Ärzte drin sind, die könnten das ja noch viel besser umsetzen. Die könnten ja sagen, ey, der eine ist Spezialist dafür, der andere dafür. Ich sehe das eher bei Problemen bei so Einzelpraxen, wo halt wirklich nur ein Arzt drin ist, weil der
ja.
muss halt alles abfangen. Der kann nicht irgendwie aufteilen, weil vielleicht in der Nähe auch kein anderer ist, wo er sagen
Ja.
kann, ich schicke die dahin oder sowas.
Ja.
Also müssten die untereinander einfach sich besser abstimmen und große Praxen, finde ich, könnten das besser umsetzen als kleine.
Stimmt, könnten sie, tun sie aber leider nicht.
Was?
Warum auch immer.
Meistens auf jeden Fall.
Ja, also das ist wirklich, wirklich traurig eigentlich. Und ja, wir haben es hier schon mehrfach gesagt, ne? Also ein Standard-Orthopäde, sage ich jetzt mal, lernt in seinem Studium circa 2 Schulstunden etwas über den Fuß und dabei geht es hauptsächlich darum, das sind also die Fehlstellungsbeschreibung und einmal ja, Versorgung, schickst du zum Orthopädie-Schuhmachermeister für eine Einlagenversorgung, Ende Gelände. Dann hört das bei denen halt auf. Von daher, du hast ja in der Spezialklinik auch gearbeitet. Ne? Worauf sollte man achten, wenn man merkt, okay, mit meinem Fuß oder vermutlich ist mein Fuß die Ursache für irgendein Problem oder der Fuß selber macht Problem. Woran kann ich erkennen, dass ich einen Arzt habe, der sich auch wirklich damit auskennt?
Ja, also das ist tatsächlich gar nicht so einfach, meiner Meinung nach. Ich fange, wenn ich persönlich natürlich was hatte oder so, dann fange ich natürlich erstmal an, ich gucke mir online erstmal die ganzen Praxen an. Was sind das für welche? Was haben die für eine Ausbildung? Wenn ich schon sehe, Notfallmedizin, hauptsächlich wirklich so dieser allgemeine Bereich, Da muss man dann schon überlegen, okay, der kriegt vielleicht das und das hin, aber hat der wirklich Ahnung davon? So, jetzt gibt es aber auch welche, da steht dann schon bei denen auf der Seite richtig schön aufgegliedert. Fachausbildung, Fußchirurgie, Beinen, Knie, Hüfte, keine Ahnung. Da habe ich dann schon eher ein besseres Gefühl, weil ich weiß, der hat da eine spezielle Ausbildung definitiv noch zusätzlich drin gemacht. Der hat Ahnung von diesem Bereich. Da kann ich mich dann vielleicht auch ein bisschen eher drauf verlassen. Ne? Das ist so das, was ich mir eigentlich eher persönlich auch angucken würde, wenn ich jetzt einen Facharzt suche in dem Bereich.
Ja, und wenn dann so ein Facharzt vielleicht sogar noch ein Zusatzangebot hat, auch wenn es für Selbstzahler ist, dann ist das für mich auch immer noch ein ganz guter Indikator, weil das, ich glaube, die Blöße würde sich kein Arzt geben, ein solches Zusatzangebot anzubieten, ohne wirklich Ahnung von der Materie zu haben. Und dann kann ich eigentlich nur dafür plädieren, da vielleicht auch in seine eigene Gesundheit die paar Euro zu investieren und das zu machen.
Das ist richtig, aber da scheitert es bei vielen Leuten tatsächlich auch dran, dass sie sagen, nee, eigentlich möchte ich das nicht, will
Ja,
ich nicht
das ist
zahlen.
schade.
Ne? Genau, das ist schade und manchmal wäre es halt besser, ist ja bei uns im Hilfsmittelbereich genauso, wenn man denen dann erklärt, ja, hier ein paar Euro mehr und dann, nee, ich möchte nur einen Standard haben. Ja, ist für mich jetzt okay, ist halt schnell erledigt und fertig. Ich kann den Patienten nicht dazu zwingen. Eine gute Beratung hilft aber, um den Patienten auch mal in die andere Richtung zu bewegen. Ja, aber auch das merke ich ja dann, wenn ich bei dem Arzt bin, in dem Gespräch, in dieser Beratung, hat er vielleicht wirklich Ahnung von dem, was er da sagt. Und okay, dann buche ich vielleicht mal noch zusätzlich jetzt im Nachgang, nachdem das Erstgespräch gut war, doch mal diese Zusatzleistung, ne?
Ja, das stimmt. Da kann man ja zumindest versuchen herauszuhören, weiß ja, wovon er spricht oder nicht, ne? Weil für uns ist es, wir sind nicht ganz Laie, also du bist Fachmann, ich bin nicht ganz Laie, sagen wir es mal so. Wenn wir da, ich glaube, wir beide sind halbwegs in der Lage zu erkennen, ob der Nonsens quasselt oder nicht. Für jemanden, der sich eben überhaupt nicht mit dem Thema auseinandersetzt, wird es schon deutlich schwieriger. Gar keine Frage. Ja. Aber wie gesagt, alleine, dass dieses Zusatzangebot von einer Spezialdiagnostik besteht, macht für mich schon immer so ein bisschen einen Indikator aus, dass man da nochmal wirklich an den richtigen geraten ist. Mich würde mal interessieren, mal so grob geschätzt aus deiner Sicht, wie viele Leute kommen zu dir, die gar keine Einlagen bräuchten? Und wie gehst du mit denen um?
Also Patienten, die bei mir reinkommen, gerade wenn die neu sind, kriegen von mir zu Beginn, wenn wir in der Kabine sind, erstmal die Frage, warum sollen sie überhaupt Einlagen bekommen? Was ist die Problematik bei ihnen? So, und dann habe ich die eine Art Patient da sitzen, die mir sofort sagt, ja, ich habe die und die Problematik, des und deswegen soll ich das bekommen. So, die haben sich selber schon ein bisschen damit befasst, die wissen, warum sie da sind. Da kann man auch eine vernünftige Beratung diesbezüglich dann schon mal in die Richtung leiten. So, dann habe ich aber auch Patienten, die natürlich vielleicht jahrelang woanders versorgt worden sind, die sagen, ja, das ist eine gute Frage, habe ich gar keine Ahnung, warum ich eine Einlage bekommen soll. Die kriege ich schon seit 40 Jahren. So, und dann sage ich immer, okay, dann machen wir uns jetzt mal Gedanken dazu, warum? Was haben Sie denn überhaupt für Beschwerden, Probleme? Ja, eigentlich gar keine. Okay, warum möchten Sie dann Einlagen tragen? So, jetzt nach 40 Jahren kann man natürlich sagen, ja, die Muskulatur, die ist einfach im Eimer bei dem. Der ist vielleicht auch schon im gehobenen Alter. Oder halt, ja, vielleicht hat er noch Bock und Ambition, was da dran zu tun. Das merke ich dann in dem Fall, wie die auch mit mir reden und wie die antworten. Und dahin verteile ich dann natürlich auch meine Beratung, weil dann versuche ich die Leute auch eher weg von der Einlagenversorgung zu bekommen, wenn die da Interesse haben. Oder man macht noch mal eine, weil wir halt meistens auch komplett anders arbeiten. Aber startet parallel mit denen halt, wir müssen was für die Füße tun. Ja? Teils Fußmuskulaturtraining. Gut, ich kann nicht jeden zum Barfußschuh überreden, das möchte ich auch gar nicht, soll auch nicht sein. Aber generell schon mal wieder mehr über seine Füße nachzudenken. Einfach mal ein bisschen Fußmuskulatur stärken, trainieren, wenn sie Chance haben. Und wenn die das machen und umsetzen, dann kommen die auch irgendwann wieder und sagen, ey, das war gar nicht schlecht, das war eine super Tipp. Ich habe viel weniger Probleme. Und dann machen wir auf einmal doch eine Barfußschuhversorgung oder Co., ne?
Naja.
Ja.
Auch nicht schlecht. Hast du denn auch Patienten, die, also ich, nein, ich brauche gar nicht fragen, ob, sondern was meinst du, wie viele Patienten hast du denn, bei denen du dann auch einfach auf Granit beißt, die dann sagen, ist mir alles scheißegal, mach fertig, was da auf dem Ding draufsteht und Arschlecken 350?
Ja, das sind eine ganze Menge tatsächlich. Also, weil sich das so eingebürgert hat bei den Leuten. Wenn der Arzt das jetzt gesagt hat, ich brauche das, dann brauche ich das. Also, ich sag mal, von den Patienten jetzt, die ich so habe, ja, ich sag mal, 40% sind das mittlerweile. Also, ich habe schon runtergedrückt gekriegt, das war deutlich mehr am Anfang, aber ich würde sagen, 40% kommt wirklich, der Arzt hat gesagt, ich soll und ich möchte. Und da kann man dann erzählen und beraten, wie man möchte. Na, das ist genauso wie die älteren Damen, die kommen, tragen zwei Schuhnummern zu klein. Ich sehe das schon, weil wir die Einlagen ja nach dem Fußabdruck gefertigt haben und der passt gar nicht in den Schuh, weil das einfach so klein ist. Und dann passt man das an und sagt den Kunden das und dann guckt der dich nur an und denkt, was fällt dir ein, mir das zu sagen? Ich habe immer 39 gehabt, jetzt muss ich auch die nächsten Jahre 39 tragen. Ja, also das ist genau das Gleiche, ne? Also,
Aber da ist ja auch noch, da gibt es ja noch, ach, da könnten wir noch eine neue Folge machen zum Thema Schuhgrößenberatung, glaube ich. Ist ganz spannend tatsächlich. Kann ich mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern? Ich bin angefragt worden, eine Mitarbeiterschulung zu machen bei einem Laden, die jetzt gerade frisch oder relativ frisch ihr Barfußschuhsortiment ein bisschen aufstocken wollen. Und schon im Erstgespräch ist mir die Filialleitung fast an die Gurgel gegangen, wie ich denn behaupten kann, dass man mehr als 5 mm Abrollraum bräuchte. Also das war schon sehr spannend. Das war
Oh Mann,
schon hoppala.
okay.
Ja, also da greifen dann ja auch viele Zahnräder ineinander, wo dann halt von vielen Seiten ja auch falscher Input oder leider fehlerhafter Input dann in den Patienten eingebracht wird. Ja, also ich habe mich auch schon ja mehrfach schwerst aufgeregt über den einen oder anderen Auftritt von vermeintlichen Fachleuten in Presse, Fernsehen, Radio etc. Die dann da nämlich auch das Problem haben, dass sie also für jede Kuh durchs Dorf getrieben werden. Aber ja, irgendwo das Gefühl vermitteln, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass sie von nichts so richtig eine Ahnung haben, aber so tun, als hätten sie es.
Ja, und das sehe ich auch gerade in den Schuhgeschäften gerade als problematisch, dass ganz viele herkömmliche Schuhgeschäfte zum Beispiel auf diese Barfußschuhrichtung jetzt aufspringen, weil sie merken, oh, das ist ja gar kein Hype mehr, das kann ich ja jetzt quasi als normale Mode mit dazu nehmen. So, und die haben aber gar keine Ahnung von der Materie und verkaufen dann ihre Barfußschuhe so wie die normalen Schuhe. Und das wird nicht einfach werden für die Zukunft.
Ja, das stimmt. Habe ich aber die Hoffnung tatsächlich, dass dann die Leute sich ein bisschen informieren in Zukunft, vielleicht auch dann tatsächlich vom Kunden eingefordert, dass dort eine vernünftigere Beratung. Ja, genau, Daumen sind gedrückt. Aber ich finde schon, dass man das merkt, die Menschen, die Barfußschuh-Interesse haben, im Regelfall, du darfst mich gerne korrigieren, du verkaufst sie ja deswegen, aber ich finde, meine Feststellung, wer Interesse an Barfußschuhen hat, hat sich auch dahingehend schon mal ein bisschen informiert und wünscht eine gute Beratung, oder? Nein? Echt? Hätte ich jetzt
Habe ich hoffentlich.
gekriegt.
Habe ich heute zwei Fälle tatsächlich schon im Laden gehabt. Beide null Ahnung von Barfußschuhen, kamen auch rein und haben gehört, es gibt Barfußschuhe, wollten das doch mal direkt testen. So, die eine kam tatsächlich über die Podologie, die gesagt hat, du brauchst einfach breitere Schuhe, geh mal zur Gehwerkstatt, der hat sowas. So, dann habe ich dir das erzählt, was Barfußschuhe sind und wir haben geguckt und gemessen und ja, die Frau auch zwei Nummern zu klein. Ne, die war ganz geschockt, als ich ihr ausgemessen habe, wir sind bei 41. Und so, ich habe 39. Und dann habe ich
Nein,
geguckt,
haben Sie
ja,
nicht.
nee, ich so absolut nicht. Die Tochter daneben hat sich schon weggeworfen vor Lachen, weil sie schon gesagt, weil ich vorher schon gesagt habe, dass das bestimmt so sein wird. Und die andere Dame, die mit in dem Raum war, noch eine Fremde, die gar nicht dazugehörte, genau das gleiche, 1:1. Und ja, muss ich denn jetzt meine Einlagen drin tragen? Ich so, nein. Ich so, Ziel ist, dass wir eigentlich weg von der Einlage kommen, habe ich gesagt. Ich so, Sie können es jetzt von mir aus übergangsweise machen, hebt sich aber halt beides ein bisschen auf. Aber probieren können Sie es, auch starken Hallux Valgus und alles. Und dann zog sie die an und sagt, wow, ich habe ja gar keinen Druck mehr auf meinem Fuß. Das ist ja viel angenehmer. Ja, ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass meine letzten Schuhe irgendwie nicht gut waren, weil ich schon total die Schwielen oben vorne an den Zehenspitzen hatte, weil die so eng waren. Ja, genau. Und null. Also null vorher erkundigt und auch die andere Familie gar nicht erkundigt in dem Bereich. Waren hinterher aber total happy, ne? Also dass wir da was gefunden haben, haben jeder ihre ein, zwei Paar mitgenommen und waren glücklich und starten jetzt damit. Da bin ich mal gespannt, was dann da zurückkommt, ne?
Ja,
Aber
bin ich auch sehr gespannt. Ich meine, wir haben es ja auch ganz viel schon gehabt in den Workshops, dass da Personen, also es war ja wirklich geschlechtsunabhängig, kamen mit Barfußschuhen aus dem Laden, teilweise vor wenigen Wochen erst gekauft und ein, zwei Nummern. Ich glaube, das Highlight war die eine Oma mit drei Nummern zu klein,
Ja,
ne?
ja, ja. Aber
4 Wochen vorher Schuhe gekauft, drei Nummern zu klein.
eigentlich und immer die gleiche Marke,
Ja, das
komischerweise.
auch noch, aber auch so, trotz alledem, ne? Also ganz oft ja, dass selbst dann die Leute, die erstmal mit konventionellen Schuhen gekommen sind, um sich zu informieren, auch dann die konventionellen Schuhe oftmals zu klein getragen haben. Aber das ist ja ganz oft das Problem, dass die Leute einfach auch schon bei konventionellen Schuhen falsch beraten werden. Und ja, das spielt da auch alles ja so ein bisschen irgendwie mit rein, finde ich. Ne?
Richtig.
Also diese falsche Beratung, egal ob jetzt von ärztlicher Seite oder von anderen Fachleuten, das ist schon ein Riesenproblem. Und ganz spannend finde ich ja, also bisher haben wir, glaube ich, in jedem Workshop jemanden gehabt mit, ich habe eine Beinlängendifferenz. Das ist, glaube ich, das kommt mindestens von einer Person immer. Ich habe eine Beinlängendifferenz, ich habe eine Beinlängendifferenz, ich habe eine Beinlängendifferenz. Und wenn man das dann hinterfragt und nachfragt, dann war, glaube ich, bei zweien nur eine vernünftige Diagnostik dahinter. Bei den anderen war so, ja, man hat halt geguckt.
Ja. Ich
Und
stand da, der hat geguckt, oh, da sind Pi mal Auge 5 mm.
ja, so ungefähr. Auch ganz, ganz schwierig. Auch da sollte man auf jeden Fall auf eine vernünftige Diagnostik dann bestehen. Möchtest du einmal kurz erklären, wie man eine Beinlängendifferenz vernünftig diagnostiziert?
Ja, also gut, wir haben zum Beispiel vor Ort ja gar nicht die Möglichkeit. Das heißt, wir messen natürlich mit Bettenkamm, Plättchen und Co. Ne, das geht auch. Ich finde es aber nicht 100% genau. Ne, das heißt, die Aussage, die ich dann da treffe, ist auch grob meines Erachtens. Also wenn ich eine richtige Beinlängendifferenz messen soll, finde ich, funktioniert das hundertprozentig über ein Röntgen zum Beispiel. Weil da habe ich halt die Möglichkeit, über Zentimeter dann vernünftig das Knochenlängen und Co. auszumessen und zu gucken, wo liegt hier die Problematik. Ist es wirklich eine Beinlängendifferenz? Habe ich vielleicht eine Blockade einfach nur in der Hüfte oder Co., um das andersweitig auszubügeln, ne?
Ja, oder wie wir es tatsächlich bei einer im Workshop hatten, die hatte die Diagnose Beinlängendifferenz und in dem Moment, wo sie die Schuhe ausgezogen hat, hatten wir beide ja auch so das Gefühl, glaub nicht.
Ja.
Und dann stellte sich einfach nur raus, der eine Fuß war recht normal bis übertrainiert, sag ich jetzt mal, also schon so eine leichte Tendenz zum Hohlfuß und der andere Fuß war ein Knicksenkfuß. Wodurch dann einfach, ja, ich sag mal, die ist halt gelaufen, wie als hätte sie rechts einen Schuh an und links nicht. Und da war gar keine Beinlängendifferenz, sondern die Füße waren einfach nur in einem unterschiedlichen Stadium der Kräftigung. Und dadurch hat die komplett aus dem Lot gestanden. Aber kriegt er erstmal die Diagnose Beinlängendifferenz und kriegt unter das vermeintlich kürzere Bein dann irgendwie fast einen Zentimeter genagelt.
Das passiert auch sehr häufig zum Beispiel bei einer Skoliose, die nicht erkannt wird. Das heißt, ich habe ganz häufig auch Patienten, was mir persönlich auch so geht, weil ich habe auch eine leichte Skoliose. Dadurch habe ich einen leichten Beckenschiefstand, minimal. Und wenn ich den mal ausgleichen würde, würde die Wirbelsäule, also würde der Oberkörper so schief stehen, dass ich das nicht ausgleichen kann. Es fühlt sich auch einfach schlecht an hinterher. Und das haben wir auch ganz, ganz häufig bei Patienten, die wissen gar nicht, dass sie eine Skoliose haben, weil es einfach nicht diagnostiziert wurde. Man sieht nur, Hüfte steht schief, zack, wird was drunter gemacht, aber was dann oberhalb der Hüfte passiert, da achten die gar nicht drauf. Das ist wieder dieses ganzheitliche Konzept. Das heißt, ich muss einfach den Menschen im Ganzen betrachten und ich kann nicht nur das Bein, nur den Fuß, nur die Hüfte oder nur den Rücken betrachten. Das funktioniert einfach nicht, ne?
Ja, kommt leider auch viel, viel zu häufig vor. Deswegen plädiere ich ja zum Beispiel gerne, wenn jemand eine solche Diagnose hat, geh mal zum Osteopathen, weil die dieses ganzheitliche als Grundkonzept haben. Und ich habe schon ganz oft gehört, dass tatsächlich gerade so Skoliosen gar nicht vom Orthopäden der Hinweis kam, sondern tatsächlich dann beim Osteopathen dann dieser Verdacht geäußert wurde und hinterher nur von einem Orthopäden dann bestätigt wurde in der weiteren Diagnostik. Also da kann ich immer nur für plädieren, schaut mal bei den in Anführungsstrichen alternativen Heilkünsten ein bisschen. Das kann der richtige Weg sein in dem Fall.
Sehe ich auch so.
Finde ich auch übrigens ganz spannend, dass man da immer noch bei vielen Sachen als alternative Heilkunst, von alternative Heilkunst spricht. Das ist aus meiner Sicht viel zu negativ besetzt. Also gerade so Sachen, die mittlerweile durchaus etabliert sind, wie Osteopathie oder Akupunktur war ja auch, jahrelang war das fast schon ja mit einem auf einem Level mit Charlatanerie gesetzt, als alternative Heilkunst. Mittlerweile bietet jeder zweite Orthopäde das in seiner eigenen Praxis an. Und meiner Meinung nach auch richtigerweise. Also von daher sollte man sich, wenn da alternative Heilkunst dran steht, nicht immer gleich abgeschreckt fühlen. Es ist einfach nur, es hat sich vielleicht nur noch nicht so etabliert, weil es vielleicht leider mehr bringt als das Konventionelle.
Richtig.
Das ist schon ziemlich bitter. Ja, hast du noch was beizusteuern? Ich habe meinem Ärger Luft gemacht.
Nee, ich glaube, das war schon sehr ausführlich, ne? Also, wir reden ja nicht über Fehldiagnosen selber, sondern fehlerhafte Diagnosen im Endeffekt, ne? Also, Fehldiagnosen möchte man den Ärzten da auch nicht vorwerfen. Ich finde, das ist auch weit hergeholt. Aber sie sind einfach fehlerhaft, weil nicht genau hingeschaut wird oder weil einfach das nötige fachliche Wissen in dem Bereich zumindest fehlt, weil vielleicht meine Fachrichtung wo ganz anders liegt. Ne? Und da würde ich mir tatsächlich einfach wünschen, dass die ganzen Fachärzte von sich aus einfach mal mehr sagen, das ist mein Bereich, den mache ich. Den anderen Bereich, den kann ich nicht, aber ich habe da jemanden an der Hand, der kann das. Oder wir erarbeiten uns zusammen ein Konzept. Ne? Ich hole mir mal zum Beispiel einen Schuhtechniker mit ins Boot. Wir holen ihn mal zum Termin mit dazu und wir schauen mal zusammen, was wir da machen können. So wie der Dr. Manke das ja in Bochum auch macht mit seinen Kollegen. Das würde ich mir halt hier bei mir zum Beispiel im Kreis hier auch wünschen. Aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach, da jemanden zu finden, der da auch Bock drauf hat, irgendwie mal was zu bewegen.
Ja, ich sag mal so, wir plädieren für ein Gesundheitsnetzwerk, so könnte man das sagen, ne? Bestehend aus Ärzten verschiedener Fachrichtungen, aber auch der gleichen Fachrichtung mit verschiedenen Schwerpunkten und eben nicht ärztlichen Fachleuten, wie jetzt dir zum Beispiel als Orthopädie-Schuhmacher oder Meister in deinem Fall. Das sollte mehr und mehr stattfinden und vor allem, ich persönlich finde, dass Ärzte auch transparenter machen sollten, was sie können und was sie nicht können. Also quasi schon, dass an der Tür steht, orthopädische Praxis für Hand, für Fuß, für keine Ahnung was. Und eben ja, da von vornherein das Ganze deutlich gemacht wird. Und das ist auch ganz wichtig aus meiner Sicht, das muss alles irgendwie auch kontrolliert sein oder an irgendwelche Bedingungen geknüpft sein, weil auch die Erfahrung haben wir schon gemacht, dass sich ein Arzt Fußspezialist genannt hat und dann völligen Bullshit gelabert hat über das, was da angeblich im Fuß so vorkommt. Ja, also von daher, da läuft einiges schief, leider Gottes, in unserer medizinischen Versorgung hier. Und ja, wir sind ein kleiner Podcast, aber trotz alledem hoffen wir, dass es vielleicht mal irgendwann irgendwo den richtigen Gehörgang findet, dass sich da mal was ändert.
Schön wäre es auf jeden Fall.
Schön wäre es auf jeden Fall, das stimmt. Ja, gut, dann, bevor wir uns zu sehr wiederholen, möchte ich nochmal einen Hinweis geben. Schaut vorbei bei www.gehwerkstatt.de. Wer bei uns mal einen Workshop besuchen möchte zum Thema Fußgesundheit und vielleicht seine eigene Diagnose auch nochmal ein bisschen von zwei Fachleuten überprüft haben möchte. Und alle anderen, ja, freue ich mich, wenn ich von euch eine Rückmeldung kriege. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung und freut euch auf die nächste Folge, denn ich habe eine Spezialistin aus der Schweiz zu Besuch, ist falsch, zu Gast. Und wir sprechen über das Thema Schuhpflege und zwar für Innen und Außen. Wir sprechen über welches Schuhpflegemittel ist wozu am besten geeignet. Sie hat da das ein oder andere Mittelchen schon mal bereitgehalten und bereitgestellt. Und da werden wir uns sehr intensiv drüber unterhalten. Ich habe nicht gedacht, dass das so ein weit gefächertes Feld ist. Das Vorgespräch, das ich vor ungefähr 2 Stunden geführt habe, war schon sehr weitläufig und intensiv und Ja, ich glaube, das wird eine richtig spannende Folge.
Da kann ich ein Lied von singen, auf jeden Fall. Ja.
Ja, siehst du. Ja, dann, wie gesagt, vielen lieben Dank, Patrick, dass du mal wieder mit deiner Expertise hier zur Verfügung gestanden hast. Und euch, liebe Leute, verabschiede ich damit in eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder am 15. März mit dem Thema Schuhpflege. Und bis dahin, euch alles Gute und tschüss.
Tschüss.
Ich freue mich, wenn euch auch diese Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, bitte hinterlasst mir doch gerne einen kleinen Kommentar oder zumindest eine 5-Sterne-Bewertung in eurem Podcatcher der Wahl. Mittlerweile ist das ja fast überall möglich. Wenn ihr mehr Informationen zu mir oder meiner Arbeit haben möchtet, unter www.barfußimpott.de findet ihr meine Webseite, wo ihr auch alle Informationen über Vorträge, Mitarbeiterschulungen und Workshops finden könnt. Und nun hört ihr wie gewohnt noch einmal das ganze Lied aus dem Vorspann von der lieben Carla Barfuß.
Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen, fürs Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Teile weggeworfen. Bin frei, ich lasse los, fühl mich wie neugeboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühle mich gut, nichts kneift mehr, alles passt. Steh fest, ich spüre jede Pore meiner Haut und alle Last fällt ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß. Ich bin ein Kontrollfreak, ich fand's immer schwer loszulassen. Ich hab wirklich lang gebraucht und ja, ich will mich einfach nebenher verpassen. Meine Abdruckstellen, guck wie schnell sie doch verblassen. Ich bin eins und wir sind Honigkuchenpferde, die um die Welt lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier. Ich will mehr, ich fühle mich gut, nichts kneift mehr, alles passt. Ich steh fest, spür jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg hinab. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hüllen ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.